NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
21. Februar 1946. Die erste Ausgabe der Wochenzeitschrift Die Zeit erscheint.
Wir waren gar nicht viele, vielleicht 10 Leute oder so, hatten sich zusammengefunden und hatten gesagt, also jetzt machen wir eine Zeitung, die wirklich mit an dem Fundament für das neue Deutschland bauen kann und bauen soll. Und das war natürlich eine herrliche Aufgabe.
Marion Gräfin Dönhoff war eine der einflussreichsten Journalistinnen Deutschlands und langjährige Mitherausgeberin der Zeit.
Als das Ende des Hitlerregimes vorherzusehen war, habe ich mir, wie viele meiner Freunde, gesagt, das letzte Mal vor 1933 haben wir andere Leute die Politik machen lassen. Deshalb habe ich mir damals gesagt, das nächste Mal bist du in der Politik drin, das nächste Mal suchst du in der Presse drin zu sein, um von der Seite her auf die Nation einwirken zu können.
Der Hamburger Rechtsanwalt Gerd Bucerius ist einer der 4 Männer, die die Zeit in der Stunde Null gründen. Theo Sommer, später langjähriger Chefredakteur des Blattes.
Gerd Bucerius war ein großartiger Mann. Er war Anwalt, war verheiratet mit einer Jüdin, die er noch rechtzeitig vor Kriegsbeginn 1938 nach England geschafft hat. Und er hat noch ziemlich lange, solange das überhaupt ging, Juden vor dem Reichsgericht in Leipzig verteidigt.
Nicht nur Gerd Bucerius hat während des Krieges den unbedingten Wunsch, eine Zeitung zu gründen, damit sich so etwas wie der Nationalsozialismus nie mehr wiederholt. Dieses Ziel haben auch Richard Tüngel, ein ehemaliger Stadtbaurat, Ewald Schmidt-Disimoni, Verlagskaufmann, und Lovis H. Lorenz, vor dem Krieg Chef einer Berliner Illustrierten. Gemeinsam bewerben sie sich um eine Zeitungslizenz.
Dieser Wunsch der 4, der traf sich mit dem Bestreben der Engländer. Die Engländer hatten sich damals vorgenommen, eine Tageszeitung zu gründen und eine Wochenzeitung. Und sie sagten sich, die Tageszeitung soll Die Welt heißen und die Wochenzeitung soll Die Zeit heißen.
Hamburg ist nach dem Krieg britische Besatzungszone. Es sind somit die Engländer, die bestimmen, wer die Lizenz für eine Zeitung bekommt. Nur der sich nicht mit den Nationalsozialisten eingelassen hat. Bucerius und seine 3 Kombattanten haben eine reine Weste und bekommen Mitte Februar 1946 die Erlaubnis, eine Zeitung zu machen. Nur eine Woche später, am 21. Februar 1946, heute vor 70 Jahren, erscheint die erste Ausgabe der Zeit. Die 4 Herausgeber beschreiben darin die Aufgabe ihrer Zeitung.
Es gilt heute, Trümmer nicht nur in den Straßen der zerbombten Städte wegzuräumen, sondern auch geistige Belastungen einer untergegangenen Epoche. Und das kann nur geschehen, wenn wir den Mut haben, ungeschminkt die Wahrheit zu sagen. Wir werden niemandem nach dem Mund reden. Und dass es nicht allen recht zu machen ist, ist eine alte Weisheit. Aber auch eine uns fremde Ansicht mag die Gewissheit haben, dass sie von uns geachtet wird.
Für die erste Ausgabe schreiben Journalisten, die später als Zeitredakteure bekannt werden. Den Leitartikel mit dem Titel »Die erste Probe« schreibt der damalige Chefredakteur Ernst Samhaber. Der Deutsch-Chilene spricht sich für das Völkerrecht und die UNO aus, die im Juni 1945 gegründet worden war. Josef Müller-Marein, vor dem Krieg bereits ein angesehener Reporter, schreibt über geflohene und obdachlose Menschen, die in Bunkern und ehemaligen Flaktürmen überwintern. Gerd Bucerius klärt die Leser über die neu entstehenden Parteien des jungen Deutschland auf. Auf der Titelseite prangt eine Zeichnung, die stellvertretend für 15 Millionen Flüchtlinge aus den Ostgebieten steht. 3 Menschen treiben hilflos auf einer Eisscholle. Eines der Leitthemen der Zeit in den ersten Jahren ist die Kritik an den Besatzungsmächten. Die Redakteure werfen ihnen vor, den Wiederaufbau zu verhindern, Industrieanlagen zu zerstören, die Lebensmittel knapp zu halten, mit den Flüchtlingen falsch umzugehen und die Wohnungsnot nicht zu lindern. Noch untersteht die Zeit der Zensur der Engländer. Die Redakteure riskieren somit viel und arbeiten unter widrigsten Bedingungen im Pressehaus am Speersort.
Das war ganz schlimm. Das Pressehaus in Hamburg war bei einem englischen Bombenangriff im März 1945 noch zu 2 Dritteln zerstört worden. Aber knapp ein Jahr danach zog die Zeitredaktion dort ein. Die schliefen dort, die arbeiteten dort. Es zog, die Fenster waren nicht dicht. Anfangs gab es nicht einmal Strom, sondern man musste sich mit Petroleumlampen behelfen.
Da das Papier knapp ist, ist die Zeit bis ins Jahr 1948 nur 8 Seiten stark. Auflage 25.000. Die Zeit verkauft sich gut, doch es sind nicht nur politisch und gesellschaftlich interessierte Leser, die sie kaufen. Theo Sommer?
Eines Tages stellten sie fest, dass ein großer Teil davon in Altona verkauft wurde, auf dem Fischmarkt, damit die Leute dort ihre Heringe einwickeln konnten.
Die Abnehmerschaft der Zeit ändert sich glücklicherweise recht bald. Im März 1946 stößt eine Frau zur Zeitfamilie, die das Blatt maßgeblich mitprägen wird. Marion Gräfin Dönhoff.
Die Gräfin Dönhoff ist Ostpreußin. Sie hatte Wirtschaft studiert. Während des Krieges hat sie die Güter verwaltet. Und als im Januar 1945 die Rote Armee in Ostpreußen eindrang, hat sie sich auf ihren Wallach gesetzt und ist 6 Wochen lang durch Frost und Eis und Schnee und Sturm nach Westen geritten und kam unter in der Nähe von Hannover bei Freunden.
Dort angekommen, denkt Gräfin Dönhoff darüber nach, wie man ein demokratisches Deutschland gestalten kann. In einem Memorandum legt sie ihre Ideen dar und schickt es an die Engländer.
Ich weiß auch gar nicht, ob die das je bekommen haben. Aber bekommen hatte es durch irgendeinen Zufall, den ich nicht weiß, wie er kam, die Leute, die hier in Hamburg die Zeit starten wollten. Und von denen kriegte ich eines Tages ein Telegramm, was sagte, ich solle doch bitte nach Hamburg kommen und mal hören, ob wir gemeinsam etwas machen.
Die Redaktion ist sehr angetan von der 36-jährigen Gräfin. Ab Ausgabe 5 schreibt sie für die Zeit. 56 Jahre lang, bis zu ihrem Tod im Jahr 2002, ist sie der Hamburger Wochenzeitung verbunden. Theo Sommer, der später von der Gräfin zur Zeit geholt wird.
Sie war irgendwie das Rückgrat der Zeit, auch als sie nicht mehr Chefredakteurin war, was sie eigentlich nur 5 Jahre lang war, sondern Herausgeberin. Sie war das Herzstück der Redaktion.
Marion Gräfin Dönhoff unterhält wichtige Beziehungen zu Politikern, Wissenschaftlern, Unternehmern und Künstlern, um ein neues Deutschland auf allen Ebenen zu gestalten.
Wir hatten doch das Gefühl, wir müssen dieses Land vertreten. Es gab ja keine Regierung, nicht? Vor 49. Also man war in ganz anderer Weise engagiert wie heute.
Sehr kritisch berichtet die Zeit über die Nürnberger Prozesse. Die Redakteure kritisieren die Rechtsprechung in diesen Verhandlungen, dass lediglich die Nazis verurteilt werden, die Strafen gegenüber Ausländern verübt haben.
Wir, die wir ja erlebt hatten, wer nun eigentlich die richtigen Sündenböcke waren, wussten, so war es nicht, sondern die Gauleiter und die höheren Polizeioffiziere, die hätten dahin gehört. Die wurden aber gar nicht vor Gericht gebracht, weil die Namen anders sollen die später mal selber machen.
Weil die Zeit sachlich analysiert, hintergründig berichtet und mit Klarheit kommentiert, gewinnt das Blatt das Vertrauen von immer mehr Lesern. Zwischen 1945 und 1949 entstehen in Deutschland Zeitungen und Magazine, die es teils heute noch gibt. Die Süddeutsche ist die erste Tageszeitung. Sie erscheint bereits 5 Monate nach Kriegsende, im Oktober 1945. Nachher entstehen die ebenfalls linksliberalen Blätter wie die Zeit, die Frankfurter Rundschau und die Magazine Stern und Spiegel. Eher konservativ bis rechtslastig berichten die Welt des Springer Verlages und die FAZ. Der Publizist Manfred Bissinger arbeitete von 1967 bis 1978 beim Stern.
Ja, es gab ja dieses berühmte Wort der Hamburger Kumpanei. Das heißt, die jeweiligen Chefs der 3 Blätter, das waren Rudolf Augstein, die Gräfin Dönhoff und Henry Nann, trafen sich in regelmäßigen Abständen und diskutierten die deutsche Politik und verabredeten gemeinsame Kampagnen. Das war sehr gefürchtet.
Im Jahr 1951 gelingt Zeitverleger Gerd Bucerius ein kluger Schachzug, mit dem er seinen publizistischen Einfluss vergrößern kann. Er kauft Henry Nannen den Stern ab und kann fortan mit der beliebten Illustrierten die Zeit finanzieren, die ihm lange Jahre nur Unkosten einbringt. Sterngründer Henry Nannen ist von 1949 bis 1980 Chefredakteur der Illustrierten, bis 1983 ihr Herausgeber. Stern und Zeit arbeiten eng zusammen. Gerd Bucerius.
Ohne Henry Nannen und seine Leistung gäbe es die Zeit heute nicht mehr.
Gerd Bucerius ist nicht nur ein einflussreicher Verleger, sondern auch Politiker. 1946 tritt er in die CDU ein, ist Mitglied des Frankfurter Wirtschaftsrates und wird 3 Jahre später in den ersten deutschen Bundestag gewählt, dessen Mitglied er bis 1962 ist. Theo Sommer.
Ich erinnere eine Geschichte im Jahre 62, als er noch CDU-Bundestagsabgeordneter war. Da erschien im Stern eine Geschichte: Brennt in der Hölle ein Feuer? Die Antwort war so, dass sich die CDU-Fraktion im Bundestag fürchterlich aufregte und er sollte den Chefredakteur Henry Nann rauswerfen. Dieses hat er nicht getan. Er empfand es als eine Zumutung. Er trat aus dem Parlament aus, er trat aus der Partei aus und zog sich ganz auf seine Rolle als Verleger zurück.
Ein großes, ständiges Thema der Zeit ist der Eiserne Vorhang. Obwohl Marion Gräfin Dönhoff selbst ihre ostpreußische Heimat wegen der Russen verlassen musste, setzt sie sich Zeit ihres Lebens in ihren Leitartikeln für eine Versöhnung zwischen Ost und West ein und ist Fürsprecherin eines Ausgleichs mit Polen. Mit Gerd Bucerius und Theo Sommer reist die Gräfin 1961 nach Ost-Berlin, um die verhärteten Fronten aufzuweichen. 1964 folgt eine Reise durch die DDR. Theo Sommer schildert, welche Überzeugung dahinter steckte.
Wir dürfen die Mauer nicht als unüberwindbar oder undurchdringlich betrachten, sondern wir müssen versuchen, so viele Löcher da reinzubohren wie irgend möglich.
Marion Gräfin Dönhoff erhält für ihr Engagement 1971 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Willy Brandt sagt später, die Zeit hätte seine Ostpolitik vorbereitet. 1983 holt Gerd Bucerius einen großen Mann der Politik in die Redaktion, Helmut Schmidt, bis 1982 Kanzler der Bundesrepublik Deutschland.
Einerseits bin ich beteiligt an einer Reihe von täglichen unternehmerischen Entscheidungen. Zum anderen nehme ich durchaus auch Einfluss auf die allwöchentliche publizistische Arbeit dieser Zeitung. Ab und zu, nicht allzu häufig, schreibe ich auch selbst was.
Es wird befürchtet, dass sich die Zeit mit Helmut Schmidt, der auch Mitherausgeber ist, zu einem sozialdemokratischen Parteiblatt entwickelt. Schon immer war gerätselt worden, welcher Partei die Zeit denn nun nahesteht. Marion Gräfin Dönhoff.
Für mich ist Liberalismus was ganz anderes wie eine Partei.
Es ist vielleicht auch die Stärke der Zeit, dass sie sich nie einer politischen Richtung verschreibt und die Meinungsvielfalt pflegt. In der Redaktion herrscht seit jeher ein freier Geist. Als Verleger hält Gerd Bucerius andere Meinungen aus.
Liberalität ist schwer zu handhaben. Kommandos sind einfacher. Und Redaktionen nehmen auch Kommandos hin, wenn sie darauf dressiert werden. Aber ich glaube nicht recht, dass was draus wird. Mir hätte es jedenfalls gar nicht Spaß gemacht.
Manfred Bissinger, der durch seine Arbeit beim Stern die Zeitredaktion gut kannte.
Man konnte wirklich schreiben, was man wollte. Auch Dinge schreiben, die dem Verleger nicht gefallen haben. So hatte Gerd Bucerius für sich in dem Blatt eine Kolumne eingerichtet, die hieß Gerd Bucerius zu Fragen der Zeit. Und da kritisierte er dann immer seine eigenen Leute, weil er eben auch seine Meinung unterbringen wollte. Aber er hat nie versucht, die als Grundmeinung durchzusetzen.
Dieses breite Spektrum wissen die Leser der Zeit sehr zu schätzen. Das Ehepaar Leifert aus Günne am Möhnesee hat die Zeit seit 40 Jahren im Abo. Karl-Heinz Leifert hat als Konrektor an einer Hauptschule gearbeitet. Seine Frau Gisela ist Friseurmeisterin. Die Zeit gehört für sie zum Lebensalltag dazu. Mit ihr geht das Ehepaar in Klausur, um die eigene Meinung zu prüfen.
Dass ich Denkanstöße auch oft gekriegt habe dadurch und die Meinungen nicht so vorgefertigt waren wie in anderen Zeitungen.
Was ich gut finde an der Zeit, dass die Zeit zwei Meinungen von zwei Redakteuren oder Journalisten bringt, sodass man sich daran reiben kann.
Mitunter wirken die Artikel der Zeit recht weitschweifig. Es heißt, Giovanni Di Lorenzo, der seit 2004 ihr Chefredakteur ist, hätte sie lesbarer gemacht. Er war es auch, der das beliebte Zeitmagazin wieder ins Leben gerufen hat. Manfred Bissinger.
Ja, wer liest die Zeit? Das ist eine intelligente Schicht von Menschen. Man könnte vielleicht auch sagen, die Elite dieses Landes.
Nach Gerd Bucerius' Tod im Jahr 1995 wird die Zeit auf seinen Wunsch hin an die Holzbrink-Gruppe verkauft. Ihre Auflage liegt heute bei 500.000. Der Zeit ist der Sprung in die Moderne gelungen. Es gibt sie online. Leser können sie als E-Paper und App für Tablet und Smartphone abonnieren.
Man kann sagen, die Zeit hat sich sehr früh bewegt und auf die schwierigen Zeiten eingestellt.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klasen an die erste Ausgabe der Wochenzeitschrift Die Zeit – die am 21. Februar 1946 erschien. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.